zwischen Autonomie und politischer Erwartung. Wie funktioniert politische Bildung in Deutschland? Ob Informationen zur politischen Bildung oder aus Politik und Zeitgeschichte. Wer politische Sachverhalte besser verstehen will, der greift gern zu den Veröffentlichungen der Bundeszentrale für politische Bildung. Als die 1952 gegründet wurde, sollte diese Behörde die Deutschen zu Demokraten erziehen und nicht zuletzt der DDR-Propaganda etwas entgegensetzen. Im Laufe der Jahrzehnte änderten sich die politischen Ziele und Erwartungen, die mit politischer Bildung hierzulande verbunden waren, immer wieder. Und immer wieder war und ist sie auch selbst Ziel politischer Angriffe. Etwa als bekannt wurde, dass der Sozialdemokrat Sönke Ricks nächster Präsident der BPB werden soll. Anlass für ein Gespräch mit dem Zeithistoriker Tim Scharnetzky. Er befasst sich seit langem mit der politischen Bildung in Deutschland. Guten Tag, Herr Scharnetzky.
Hallo, Frau Mattei.
Mattei fragt. Ein Podcast mit Sabina Mattei.
Herr Scharnetzky, Ihre jüngste Studie hat den Titel Politik der politischen Bildung. Warum der Fokus auf die Politik?
Das ist im Grunde mir mehr oder weniger so passiert. Das Projekt, aus dem diese Studie hervorgegangen ist, ist schon ein bisschen älter und wir haben das damals konzipiert und dann auch begonnen mit einem kleinen Projektteam an der Uni in Jena vor inzwischen über 8 Jahren, als die politische Bildung alles andere als ein, ich sag mal, heißes Thema war. Aber je länger wir dann unterwegs waren, umso deutlicher wurde, dass diese Kämpfe um die politische Bildung zunehmen, dass die Attacken zunehmen, dass die politische Bildung selber zum Kampfschauplatz in gewisser Weise wird. Ja, es gibt viele Geschichten der politischen Bildung in Deutschland und meine Wahrnehmung war jedenfalls, dass diese Bücher, dieses mitunter dann auch schmutzige Tagesgeschäft der administrativen Steuerung und der politischen Weichenstellung, der Personalpolitik und solcher Dinge, dass das gerne ausgeklammert worden ist zugunsten, ich sag mal, einer Ideengeschichte und einer Methodenlehre auch der politischen Bildung.
Warum haben Sie Ihre Studie gerade am Beispiel der Bundeszentrale für politische Bildung gemacht? Es gibt ja beispielsweise Landeszentralen, es gibt politische Stiftungen der Parteien, zivilgesellschaftliche Projekte und so weiter und so fort.
Mein Buch geht über die Bundeszentrale nicht nur, muss man dazu sagen, aber sie ist sozusagen der rote Faden, jedenfalls für die Phase ab etwa 1950, also auch schon was die Gründungsgeschichte angeht. Und in gewisser Weise war das eine Forschungslücke, weil da bisher noch keiner drauf geschaut hatte. Ja, es gibt Studien über die 50er Jahre, es gibt eine sehr gute politikwissenschaftliche Arbeit, die sich das bis in die 70er Jahre angeschaut hat, aber eine dezidiert zeithistorische Arbeit, die sich über 60 Jahre dieses Feld anschaut, die hat es bisher nicht gegeben.
War politische Bildung nach 1945 überhaupt ein Anliegen der Deutschen bzw. der deutschen Politik?
Naja, am Anfang war Hitler, so könnte man das vielleicht sagen. Deswegen war eigentlich allen klar, ab dem 8. Mai, vielen auch schon vorher, dass es nach Hitler, nach dem NS-Staat und nach dem Dritten Reich, nach der totalen Niederlage anders weitergehen müsste als vorher. Wie genau, das ist natürlich ganz am Anfang den wenigsten klar und deutlich gewesen. Aber schon aus diesem Grund gibt es auch auf der deutschen Seite sehr früh ein lebhaftes Interesse an politischer Bildung. Ja, und ich fange da exemplarisch in dem Buch an mit den Erfahrungen, die manche Akteure dann etwa in den Kriegsgefangenenlagern gemacht haben. Also Kurt-Georg Kiesinger ist so ein Beispiel, der vorher als stellvertretender Abteilungsleiter bis 1945 im Auswärtigen Amt der Verbindungsmann zum Goebbels-Ministerium, also zur Propagandazentrale des NS-Staates gewesen war und der praktisch in dem Moment, wo er in Arrest kommt, in amerikanischen Arrest, anfängt, so eine Art Lageruniversität aufzubauen und dort so eine Form von früher politischer Bildung unter den Gefangenen, selbst organisiert, aber durchaus durch die Amerikaner unterstützt, aufzuziehen.
Herr Scharnetzky, war denn dann, wenn Sie auf Personal wie Kiesinger verweisen, ja, die ja zuvor dem NS-Regime treu ergeben gewesen waren, war denn dann das Anliegen dieses Personals die Aufarbeitung der jüngsten Vergangenheit oder ging es um den Neuaufbau?
Naja, bei Kiesinger kann man zum Beispiel schön sehen, der redet dann ganz viel über den Rechtsstaat. Ja, da ist er als Jurist und früherer Repetitor, ist er da ziemlich firm. Da ist noch relativ wenig von Demokratie die Rede. Diejenigen, die von Demokratisierung der Deutschen sprechen, das sind zuallererst mal die Alliierten, die Besatzungsmächte, die gleich am Anfang alle Ideen haben von Säuberungen auf der einen Seite und von Umerziehung. Der Fachterminus damals war Re-Education, später dann Reorientation. Und die haben alle die Idee, dass es nicht damit getan ist, sozusagen die in den Nürnberger Prozessen die Führung des NS-Staates abzuurteilen, sondern dass es eines Einschnittes bedarf, dass man die Demokratie stärken muss und dass das auch Veränderung des Bildungssystems braucht. Und dann fängt das sozusagen, so wie der neue Staat in Westdeutschland dann später aufgebaut wird, auch von unten nach oben an. Ja, also die ersten Initiativen, das sind Volkshochschulen zum Beispiel in den zerstörten Städten. Und es gibt in dieser Phase einen schon oft beschriebenen regelrechten Bildungshunger. Ja, die Deutschen wollen da sich auch bilden, die wollen Vorträge hören, die wollen kulturpolitische Zeitschriften lesen. Und das hat auch was damit zu tun, dass man sich für die entwertete Reichsmark sonst kaum was kaufen kann. Aber natürlich hat es auch was damit zu tun, dass jetzt sozusagen sich ganz viele Fenster öffnen.
Wie hat sich der Auftrag der politischen Bildung denn dann über die Jahrzehnte verändert?
Naja, das zentrale Spannungsverhältnis kann man eigentlich schon ab Herbst 1945 beobachten. Und das ist eigentlich das Frappierende, finde ich. Vieles, was wir in der aktuellen Debatte sehen, erinnert doch in den Strukturmerkmalen jedenfalls an Diskussionen, die man schon im Spätsommer, Frühherbst 1945 sehen kann. Also deutsche Intellektuelle verwahren sich gegen dieses alliierte Umerziehungsprogramm. Ja, die sagen, wir haben eine eigene deutsche Demokratietradition, da müssen jetzt nicht die Amerikaner kommen und uns beibringen, was Demokratie sein soll. Und die setzen das sehr schnell mit Propaganda in eins. Und dieser Vorwurf, der schwingt ja auch in den gegenwärtigen Debatten immer mit. Und das kann man über die Jahrzehnte immer wieder beobachten. Die Frage, das Legitimitätsproblem auch von staatlicher politischer Bildung besteht darin, dass manche Leute dann darauf eben reagieren, indem sie sagen, das ist eine Form der staatlichen Indoktrination oder der versuchten Indoktrination und das ist letztlich Propaganda. Und das greife ich genau deswegen an.
Es ist ja in der Tat so, in einer Demokratie zu leben, das heißt Meinungsvielfalt zuzulassen. Wie überparteilich und unabhängig ist die Bundeszentrale für politische Bildung denn heute?
Naja, als sie dann gegründet worden ist, ist sie im Grunde, wenn man sich anschaut, was sich Adenauer so vorstellt und einige andere auch, die an diesem Gründungsprozess maßgeblich beteiligt waren, die stellen sich tatsächlich auch so eine Form der Regierungspropaganda vor. Das kann man dann aber sehr schnell sehen, dass diejenigen, die das dann praktisch machen, davon gar nichts halten, sondern die wollen eine Form der Bildungsarbeit machen, die letztlich parteiübergreifend konsensfähig ist. Ansonsten weichen sie vor aktuellen politischen Themen anfangs doch weitgehend aus, ja, sondern da ist so eine ganz starke Fixierung auf die Institutionenlehre, auf den Staat zu beobachten, sodass man eigentlich erst ab den frühen bis mittleren 60er Jahren sagen kann, dass die Bildungsarbeit etwa der Bundeszentrale dann auch sich mit aktuellen Konfliktthemen wirklich intensiv befasst. Das heißt nicht, dass da nicht in den 50er Jahren zum Beispiel auch was gegen Antisemitismus zum Beispiel schon in der Bildungsarbeit unternommen worden wäre. Da passiert ganz viel in Richtung Antikommunismus. Und dann ab Mitte der 60er Jahre kann man das sehen, auch gegen Rechtsradikalismus, also wegen der damals erstarkenden NPD. Ab 1965, 66, das sind so die Konfliktthemen, wo man das durchaus beobachten kann. Aber die Methoden sind anfangs noch ganz stark auf so eine staatliche Institutionenbildung bezogen. Und das ändert sich dann im Laufe der Zeit. Und dann kann man eben beobachten, wie sich das Feld professionalisiert. Und dann gelangt man eben zu diesem berühmten Beutelsbacher Konsens Mitte, Ende der 70er Jahre. wo man so eine Basisverständigung in methodischer Hinsicht findet und wo man eben sagt, wir müssen als politische Bildner immer schauen, dass wir Dinge, die umstritten und kontrovers gesehen werden können, eben auch genauso kontrovers darstellen. Und vor allem darf politische Bildung niemand überwältigen. Ja, das ist sozusagen, das ist diese zeitgenössische Formulierung, wo auch dieser Propagandavorwurf ein bisschen mitschwingt, dass man sich dagegen eben wappnet, dass also ja, in einer Sozialkunde-Unterrichtsstunde die Schulklasse nicht mit Inhalten konfrontiert werden, die sozusagen auf eine solche Form der Manipulation durch Überwältigung abzielen könnten oder durch Einseitigkeit. Da gibt es noch einen dritten Punkt, der auf die Aktivierung und das Mitmachen gerichtet ist. Der ist aber meines Erachtens nicht ganz so zentral. Wichtig sind diese beiden ersten Punkte des Beutelsbacher Konsens.
Der letzte Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung, Thomas Krüger, der sagte in einem seiner letzten Interviews, die Arbeit der Bundeszentrale sei nicht wertneutral. Und zwar deswegen, weil sie der Demokratie und der Verfassung, sprich dem Grundgesetz, verpflichtet sei. Leistet das dem Propagandavorwurf von rechts außen denn Vorschub?
Naja, das kann man doch sehr deutlich beobachten, wenn Sie etwa an diese Meldeportale der AfD, was den Schulunterricht angeht und ähnliche Vorstöße, die ja schon eine ganze Weile zurückliegen, denken. Da geht es schon auch um Einschüchterung der Akteure in dem Feld. Und es geht immer da um den Vorwurf einer vermeintlichen Einseitigkeit, einer ideologischen Gebundenheit, was ja nicht verwundert, ja, wenn politische Bildung etwas gegen Extremismus tun will, wenn politische Bildung etwas gegen Rechtsradikalismus tun will, dann würde ich mich als Rechter auch dagegen stemmen. Ja, das sind kommunizierende Röhren in gewisser Weise. Das kann man also schon eine ganze Weile sehen, dass von rechts vor allem mit diesem Vorwurf der mangelnden Neutralität operiert wird. Und genau darauf hat der frühere Präsident vermutlich Bezug genommen. Ja, natürlich ist politische Bildung im demokratischen Staat an das Grundgesetz gebunden und richtet sich entsprechend gegen Positionen auch, die sich nicht an das Grundgesetz gebunden fühlen, jedenfalls nicht in all seinen Dimensionen. Und das ist sozusagen die normative Grundlage von Demokratieerziehung durch politische Bildung im demokratischen Staat.
Ist es aus Ihrer Sicht eigentlich eine gute Idee, den Posten des Präsidenten parteipolitisch zu besetzen?
Da muss man ein bisschen ausholen, weil das in gewisser Weise doch auch schon eine längere historische Tradition gibt, dass man dieses Amt politisch besetzt. Auch der letzte Präsident kam ja nicht als Akteur der politischen Bildung oder durch Fachkompetenz ins Amt, sondern er ist Pfarrer und stammt aus der DDR-Bürgerrechtsbewegung, war dann Senator für die SPD in Berlin, war also selber auch ein aktiver Politiker. Und es hat auch davor in der Ära Kohl eine ganze Reihe von Besetzungen gegeben, die durch und durch politisch gewesen sind. Was man, glaube ich, wirklich ganz deutlich sagen muss, ist, dass diese Angriffe auf die Institutionen Spuren hinterlassen. Also ich war vor ein paar Wochen bei einer Veranstaltung, wo ich die Gelegenheit hatte, doch mit einer ganzen Reihe von Praktikerinnen und Praktikern in diesem Feld, auch innerhalb der Bundeszentrale, auch in Leitungspositionen, mich auch einfach informell ein bisschen zu unterhalten. Denn bisher habe ich mich mit diesen Dingen ja doch als Historiker mit einer gewissen Distanz befasst. Und das, was mir da doch viele, viele Leute erzählt haben, ist, dass da eine Ängstlichkeit inzwischen eingezogen ist, weil auch einfach interner nach außen dringen, weil die Sachen über Social Media verbreitet werden, weil man in Seminarkontexten das Gefühl hat, man kann hier nicht offen sprechen. Und wenn man diesen geschützten Raum nicht mehr hat in solchen Bildungsveranstaltungen, dann wird es natürlich sehr, sehr heikel. Diesen Schlenker wollte ich noch gemacht haben. Ich glaube, dass in so einer Situation es wirklich darauf ankommt, dass eine solche Institution fachlich unangreifbar ist. Und die Institution ist alles andere als unangreifbar. Ja, das gilt schon deshalb, weil sie eine sogenannte nachgeordnete Behörde des Bundesinnenministeriums ist. Also ein Bundesinnenminister könnte sie auch einfach schließen oder irgendwie verändern. Das braucht dafür keine parlamentarische Beteiligung. Dann kommt es eben auch immer auf die Frage an, wie weit denn eigentlich in dieser Leitung ein Politiker gewünscht ist oder eine Politikerin oder wie weit man da gerne Fachkompetenz vertreten hätte. Und das muss man jedenfalls als eine Lehre aus dieser langen Geschichte, die ich geschrieben habe, doch sehr deutlich sagen, die Statur und die Unabhängigkeit, die die Bundeszentrale sich gerade in der Ära Adenauer und danach erarbeitet hat, die hat auch mit starken Leitungspersonen zu tun, die einen eigenen akademischen Hintergrund mitgebracht haben, auf dessen Grundlage sie dann Programmarbeit gemacht haben. Ja, das, also der erste Direktor, Paul Franken, war ein promovierter Historiker, der in diesen katholischen, rheinischen, sozusagen Kontakt zum Widerstand habenden Kreisen eng mit Adenauer auch verbandelt war und der wusste einfach, der Adenauer hat mich in diesem Amt persönlich, mich, gewollt und der brachte auch die intellektuelle Statur mit, um eben dann auch sich gegen diese Propagandaideen des Adenauer selber zu stellen, ja, und zu sagen, das, was ich hier an Programmarbeit mache, das muss aber von den Sozialdemokraten im Parlament auch mitgetragen werden können. Ja, und ich glaube, dass so eine Souveränität auch was mit eigener Fachkompetenz zu tun hat.
Also Fachkompetenz, aber auch eine starke Persönlichkeit. Aber vielleicht braucht die Institution eine neue rechtliche Grundlage. Ich meine, als Behörde kann sie auch einfach abgeschafft werden, oder?
Ja, das ist etwas, was wir jetzt hier in Düsseldorf, in Nordrhein-Westfalen gerade erlebt haben. Das hat eine ganz andere Vorgeschichte. Das hat relativ wenig mit der AfD zu tun, muss man dazu sagen. Aber dort hat man die Landeszentrale nach vielen Jahrzehnten, wo sie im Grunde eine Abteilung mehr oder weniger der Staatskanzlei gewesen war, dort herausgelöst, hat da eine neue Rechtsgrundlage auch geschaffen und sie im Grunde an den Landtag, an das Parlament angebunden, sodass da so eine Veränderung im Verordnungswege oder einfach im Anordnungswege so leicht nicht mehr möglich ist. Wir kennen ein anderes Beispiel, Magdeburg, wo die AfD-Fraktion eine Anfrage im Landtag gestellt hat, aus der hervorgeht, dass sie, wenn sie an der Regierung beteiligt würde, dass sie darauf hinarbeiten würde, aus der Landeszentrale dort so eine Art Heimatkunde und Nationalstolzinstitution machen zu wollen. Das alles sind Warnsignale, ja, also wo man nüchtern sagen muss, da hat man jetzt über Jahrzehnte gar keine Gefährdung gesehen, ja, weil die Volksparteien so stark waren und weil so außer Frage stand, dass niemand, der das System als Ganzes sozusagen aufs Korn nimmt, jemals in die Nähe einer Regierungsbeteiligung kommen könnte. Und wir stehen jetzt am Anfang eines Wahljahres, wo jedenfalls ausweislich der Umfragewerte die Situation doch immer brenzlicher zu werden scheint.
Herr Czarnecki, vorhin sagten Sie sinngemäß so ungefähr vor 10, 15 Jahren, da sei die politische Bildung nicht sehr, ja, habe es keine große Aufmerksamkeit für Sie gegeben. Aber inzwischen hat die Bedeutung, die der politischen Bildung beigemessen wird, wieder zugenommen. Also sie boomt in so einer Art Krise. Kann man das sagen? Boom in Krisen, Schrumpfung der Aufmerksamkeit in stabileren Zeiten?
Ja, das ist in gewisser Weise die Pointe meines Buches. Ja, ich interessiere mich für diese Politik der politischen Bildung auch, um etwas über die Demokratievorstellung in Westdeutschland und Deutschland, in der Bundesrepublik über 70 Jahre erfahren zu können. Und das ist im Laufe der Forschungsarbeit immer deutlicher hervorgetreten, dass politische Bildung so eine Form von Sonde dafür sein kann, wie denn eigentlich die jeweils zeitgenössischen Wahrnehmungen von Bedrohung der Demokratie gewesen sein könnten.
Das heißt auch, dass politische Bildungsarbeit Reparaturarbeit ist.
Das ist jedenfalls die Vorstellung von Politikern immer gewesen. Ja, also ob das jetzt die alliierten Besatzungsoffiziere und die Politiker daheim gewesen sind, die gesagt haben, wir müssen da was tun, damit die Deutschen nicht nochmal so einen Hitler an die Macht bringen. Oder ob das eben diejenigen sind, die das beispielsweise das Ostkolleg aufbauen und sagen, alle Staatsanwälte und Richter und Lehrer in Deutschland, die müssen einmal antikommunistisch wissenschaftlich geschult worden sein und da so einen Lehrgang durchlaufen. Oder in vielen anderen Kontexten Wenn Sie etwa an die antisemitische Schmierwelle rund um Weihnachten oder nach Weihnachten 59 und dann im Januar 1960 denken, immer kann man beobachten, dass Politiker dann plötzlich auf die politische Bildung aufmerksam werden und sagen, wir müssen da mehr tun, wir müssen da mehr Geld draufschmeißen und dann kriegen wir vielleicht die Probleme in den Griff.
Ja, diese Rechnung scheint aber nicht so richtig aufzugehen, denn derzeit wird hier wirklich sehr viel investiert. Zugleich steigt aber die Zustimmung zu politischen Kräften, die nicht mehr unbedingt auf dem Boden der Verfassung stehen. Warum hält die Politik denn immer noch an der politischen Bildung, an der Stärkung der politischen Bildung fest?
Man kann das, wenn man das jetzt nochmal umkehrt und auf die Akteure im Feld der politischen Bildung schaut, die sind eigentlich schon seit Anfang der 70er Jahre auf dem Stand, dass sie sagen, ja, also man kann mit so etwas Diffusem wie allgemeiner Bildungsarbeit kann man nicht akute, aktuelle Problemlagen lösen. Das ist eine Überforderung von politischer Bildung. Dagegen verwahrt sich die politische Bildungsarbeit also inzwischen schon seit einem halben Jahrhundert. Und trotzdem ist es natürlich für die Akteure genauso wie für die Politiker, gibt es Interessen, weswegen man in solchen Krisensituationen oder in wahrgenommenen Bedrohungsszenarien immer wieder darauf zurückkommt, die Hoffnung zu formulieren, dass da eine Wirksamkeit mit verbunden ist. Es gibt eine empirische Forschung auch darüber, was politische Bildung bewirken kann. Und man kann das sozusagen auf der Ebene der einzelnen Veranstaltungen und der Formate sehr gut zeigen, dass sie etwas bewirkt. Aber in toto sehen wir eben jetzt gerade, dass sich etwas wiederholt, was man in der Geschichte der Politik, der politischen Bildung immer wieder sehen kann, dass die Politiker Hoffnung formulieren, mehr Geld geben und dann nach ein paar Jahren feststellen, die Probleme sind womöglich gar nicht weg. Ja, der Kalte Krieg war nicht gewonnen, nur weil man das Ostkolleg aufgebaut hat Ende der 50er Jahre und alle Lehrer und Staatsanwälte geschult hat. Und dann verliert Politik wieder das Interesse daran und dann wendet man sich mehr oder weniger enttäuscht ab. Und mein Eindruck ist, dass wir jetzt, ja, nachdem ein Jahrzehnt lang mehr Geld ausgegeben worden ist und die Umfragewerte der AfD aber gerade nicht runtergehen, dass es die ein oder andere Stimme gibt, die jetzt genau diese Frustration, die da auch drin steckt, jetzt wieder in eine sozusagen ganz grundsätzliche Frage nach der Notwendigkeit von politischer Bildung formuliert. Aber wenn man das umdreht, irgendwo muss man ja ansetzen. Ja? Und wo soll man denn ansetzen, wenn nicht bei der Bildung?
Herr Czarnecki, ist politische Bildung dann heute ein Zeichen demokratischer Stärke oder ist sie ein Symptom Ihrer Verunsicherung?
Beides. Ich glaube, die Paradoxie müssen wir aushalten. Demokratie tut gut daran, sich über sich selber zu verständigen und genau solche Bildungsprozesse anzustoßen. Und ich kann einfach nur auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer dazu nur ermuntern, einfach mal auf die Seiten der Bundeszentrale oder ihrer Landeszentrale zu gehen und zu gucken, was man da eigentlich alles für schmales Geld bestellen kann, was man runterladen kann, was man online lesen kann und welche Qualität es meistenteils doch auch einfach hat. Das wird, vermute ich, gar nicht so vielen Bürgerinnen und Bürgern bewusst sein, was es da alles für Angebote gibt. Und dann relativieren sich vielleicht auch die ein oder anderen Propagandavorwürfe, die da erhoben werden. Und zum anderen haben Sie natürlich völlig recht. Also, dass wir so hitzig und so aufgeregt im Moment über diese ewigen Legitimitätsfragen der politischen Bildung diskutieren, das deutet auf eine Verunsicherung hin, auf die Wahrnehmung, dass die Demokratie als Ganzes womöglich gefährdet sein könnte. Aus unterschiedlichen Gründen und unterschiedlichen Richtungen. Und das fühlt sich natürlich nicht schön an.
Vielen Dank, Herr Czarnecki.
Vielen Dank.
Die Bundeszentrale für politische Bildung zwischen Autonomie und politischer Erwartung. Darum ging es im Gespräch mit dem Zeithistoriker Tim Czarnecki. Er befasst sich mit dem Thema auch in seiner Studie Politik der politischen Bildung, das Ringen um die Demokratisierung der Deutschen seit 1945, erschienen bei Wallstein. Das Gespräch führte Sabina Mattei.
Mattei fragt ist ein Podcast von RBB24. Alle Folgen gibt's in der ARD-Audiothek und unter rbb24-inforadio.de/podcasts.